Milieu oder Mikrobe? Euer kritischer Gesundheitspodcast zum Nachdenken, Mitdenken und Selberdenken mit Dr. Jens Frese und Axel Sonnenberg. Herzlich willkommen.
Süß, lecker und gefährlich. Deutschland streitet gerade über den Zucker. Die einen sagen, Hände weg von meiner Cola, ich entscheide selbst, was ich trinke. Und auf der anderen Seite fordern Mediziner und Verbraucherschützer schon längst ein härteres Durchgreifen des Staates mit einer Zuckersteuer. Mehr als die Hälfte der Erwachsenen in Deutschland ist übergewichtig. Krankheiten wie Diabetes Typ 2 steigen seit Jahren an. Und eine der Hauptursachen dafür ist unser enormer Zuckerkonsum, vor allem in flüssiger Form. Viele Länder haben deshalb längst gehandelt und eine Sondersteuer auf gesüßte Getränke eingeführt. Doch ist die Zuckersteuer wirklich das Allheilmittel für unsere Gesundheit? Oder ist eine Zuckersteuer nur eine verdeckte Gelddruckmaschine für den Staat? Lehnt euch zurück, schnappt euch ein Kaltgetränk, gerne auch zuckerfrei, und lasst uns das Thema heute mal genau auseinandernehmen. Hallo, guten Morgen Jens.
Ja, moin moin, grüß Gott, hallo Axel. Spannendes Thema heute. Lass uns das Ganze mal ein wenig sezieren.
Auf jeden Fall, Jens. Und fangen wir mit der Seziererei mal mit einem Zitat beziehungsweise mit einer Aussage oder einem Kommentar von dir an, den ich gelesen habe. Und zwar hast du mal gesagt, dass es dir inzwischen auf den Zeiger geht, dass sich jeder vermeintliche Experte unreflektiert zu Wort meldet, einfach um Effekthascherei zu betreiben und einfach so schnell Likes zu generieren bei Instagram, bei YouTube oder wo auch immer. Und deshalb hast du zum Beispiel auch in den sozialen Medien mal jemandem unter sein Video geschrieben, geht's ein bisschen reflektierter, geht's ein wenig unpolemischer und geht's vielleicht mit ein wenig mehr Sachverstand. Du hast es gesagt, wir sezieren das heute mal auseinander. Dann leg mal los.
Ja, Axel, wir stehen ja für den Sachverstand und wir stehen auch für die Aufklärung und nicht für die Effekthascherei. Ich war tatsächlich, letzte Woche sind ja die sozialen Medien ein bisschen hochgekocht in Richtung Thema Zuckersteuer, in Anführungsstrichen. Wir werden uns ja gleich angucken, was wirklich dahinter steckt. Was mich so ein bisschen nervt, und deswegen bin ich da auch sehr emotional initiativ geworden an einem dieser Abenden, wo ich auf dem Sofa noch mal so ein bisschen Instagram mal schaue, was sind so gerade die Themen, ja, was wird diskutiert. Was mich grundsätzlich ein bisschen nervt, ist, dass wir gar keine richtige Debatte mehr richtig führen können und dürfen. Du bist gleich irgendwo in der Schublade oder es gibt eine wahnsinnige Empörungswelle und jeder schwingt sich auf diese Empörungswelle, weil ich damit natürlich wieder 10 Likes und 50 Herzchen bekomme und so weiter. Und das geht mir ein bisschen auf den Zeiger, weil einfach hier nicht wirklich differenziert und sich auch mit der Thematik ein bisschen in die Tiefe auseinandergesetzt wird, sondern hier wird einfach, da ist wieder links und rechts ein Thema, da knallen gerade alle drauf und da knalle ich jetzt mal mit. So, und das ist, weiß ich nicht, das ist so eine Entwicklung, wo ich sage, lass uns doch erstmal eine Debatte führen, lass uns doch mal angucken, wie ist das in anderen Ländern? Länder, die ja schon längst diese in Anführungsstrichen Zuckersteuer eingeführt haben, die bestimmte Effekte jetzt auch schon nachweisen können oder auch nicht. Ja, aber das weiß man ja vorher immer nicht. Wenn man etwas einführt, dann muss man eben über eine gewisse Zeit die Dinge auch beobachten. Deswegen gibt es ja Beobachtungsstudien und daraus kann man dann letztendlich Schlüsse ziehen. Aber wenn man von vornherein schon das Ergebnis kennt, ja, dann, wir beide sind Sportler, dann würdest du ja gar nicht auf den Platz gehen. Ja, wenn ich weiß, ich verliere sowieso, ja, dann fahre ich gar nicht erst hin. Ja, und das geht mir so ein bisschen auf den Zeiger. Lass uns doch erstmal eine gut gemeinte, wissenschaftlich fundierte Sache mal zu Ende denken. Auch gerne mit unterschiedlichsten Perspektiven, mit unterschiedlichsten Argumenten, aus unterschiedlichsten Brillen betrachtet und so weiter. Und dann daraus eine Erkenntnis ziehen und sagen, okay, wir wollen jetzt in Deutschland auch die Zuckersteuer, obwohl natürlich unsere Regierung und das Koalitionspapier gesagt hat, es gibt keine Steuererhöhungen. Aber wir werden ja gleich sehen, dass es eigentlich auch nicht zwingend dazu führt, dass eben der Staatshaushalt weiter gefüttert wird, sondern dass es eine gewisse Lenkungswirkung hat, dass eben Hersteller auch ein bisschen in die Verantwortung gezogen werden. Denn, und das kann man auch wiederum aus zwei Perspektiven betrachten, auf der einen Seite sagen wir wollen den mündigen Bürger, der soll für sich selber entscheiden. Du stehst vor dem Regal, du kommst abends aus dem Büro, stehst im Supermarkt vor dem Regal und dann sollst du letztendlich selber entscheiden, was für deine Gesundheit gut ist, was auf den Teller gehört, was vielleicht im Supermarkt stehen bleiben sollte. Und auf der anderen Seite sagen wir müssen das staatlich alles reglementieren. Ja, wir haben ja eine Reglementierungswut. Ich bin auch der Letzte, der sagt, wir brauchen überall eine neue Verordnung und so weiter. Das geht mir als Unternehmer auch auf die Nerven, dass alles ja reglementiert ist. Auf der anderen Seite, wenn man über eine gewisse Zeit, über Jahre, über Jahrzehnte sieht, dass man nicht wirklich weiterkommt in einer bestimmten Thematik. Jetzt sind wir hier bei der Zuckersteuer. Wir haben eine grassierende Übergewichtswelle, wir haben eine Diabeteswelle, wir haben eine Dunkelziffer, eine hohe Dunkelziffer an Prädiabetes. Ja, wenn man das wirklich mal in Hausarztpraxen durchscreenen würde, dann würde man erkennen, dass 80% in einem metabolischen Syndrom leben, der Bevölkerung. Und dagegen musst du ja irgendetwas tun, weil am Ende des Tages müssen das dann die Krankenkassenbeiträge wieder finanzieren. Wir haben jetzt gerade erlebt, dass, wie heißt es, dieses Gesetz, das Stabilisierungsgesetz hieß es, glaube ich, dass da mal eben schnell, ich sag mal, 19 Milliarden zusammengefegt werden mussten, damit eben so die nächsten 4-5 Jahre wieder durchfinanziert werden können. So, und das können wir ja nicht ewig so weitertreiben. Wir müssen ja irgendwann auch mal an die Wurzel des Übels. Und die Wissenschaft, die ist da relativ klar. Für den Zuhörer, der jetzt nicht Ernährung studiert hat, man muss vielleicht Zucker auch erst nochmal definieren. Ja? Mit Zucker meinen wir in der Regel immer den zugesetzten Zucker, also die Saccharose. Und Saccharose besteht ja aus einem Mol Glucose und einem Mol Fructose. Wenn man das jetzt lernt in einer Weiterbildung, dann muss man den Unterschied zwischen Glucose und Fructose erstmal verstehen. Haben wir auch schon in dem einen oder anderen Podcast hier thematisiert. So, und wenn man diese beiden Moleküle zusammennimmt, dann bekommt man Saccharose, den weißen Haushaltszucker, der entweder aus Zuckerrohr oder aus Zuckerrüben hergestellt wird. Und diese Einführung von Zuckerrohrzucker oder Zuckerrübenzucker, das kann man ja auch historisch, da kommst du gleich mit deiner Historie, kann man ja auch historisch ganz gut nachvollziehen, was da passiert ist. Mit der Einführung eines Lebensmittels, was die Welt oder die Evolution des Menschen vorher nicht gekannt hat, haben sich bestimmte gesundheitliche Phänomene entwickelt. Und das lässt sich sehr gut an Grafiken und so weiter erkennen, was da passiert ist. So, und jetzt muss man natürlich überlegen, wenn man Gesundheitspolitiker ist, wie will ich dieses ganze Thema in den Griff bekommen? Bedient sich der Wissenschaft? Die Wissenschaft ist relativ eindeutig in dieser Thematik. Und dann ist es auch eine gute Idee, wenn man auf eine Lenkungswirkung kommt. Wie man das dann ausgestaltet, wie man diese Steuer dann, zum Beispiel, man könnte ja auch zum Beispiel die Mehrwertsteuer erheben, anstatt eine Abgabe, die Hersteller denn entrichten. Aber das muss man dann eben ja ausdiskutieren. Welcher Weg ist da am besten? Man guckt sich dann andere Länder an, in denen es schon gibt. Und Axel, es gibt ja schon 100 Länder auf dieser Welt, wo diese in Anführungsstrichen Zuckersteuer schon erhoben wird. Und wenn man da mal über den Tellerrand schaut, ja, dann kriegt man natürlich gewisse Erkenntnisse, wo man jetzt überlegt, macht das Sinn oder macht das keinen Sinn? Dass die Industrie immer dagegen ist, das ist ja klar. Ja, weil die Industrie hat nur ein einziges Interesse, das ist die Margen zu erhöhen, ja, die Margen zu verbessern, sodass ich mehr Gewinn mache, damit ich dann mehr auszahlen kann an meine Aktionäre. Das ist ja das Ziel der Wirtschaft. So. Und dagegen steht eben die Politik, die Gesundheitspolitik und eben Phänomene, die wir jetzt gerade kurz angerissen haben.
Da will ich jetzt gerade mal eingreifen. Und zwar, du sagst gerade Lenkungswirkung, dass der Staat zum Beispiel auch eine Lenkungswirkung haben muss oder sollte. Interessante Frage, weil wir wollen ja auch ein bisschen in die Diskussion gehen, denn ich kann mir zum Beispiel vorstellen, du hast ja auch gerade gesagt, man muss erstmal Zucker verstehen. Und ich glaube auch, dass das Wissen darum, wie Zucker in unserem Körper funktioniert, was es anrichten kann, warum, wieso, weshalb, auch nicht gerade groß ist. Und ich stelle mir zum Beispiel vor, dass durch zum Beispiel so Fortbildungen bei dir oder sowas in der Schule, dass das Wissen darüber viel auch verbreitet wird und wir dadurch auch eher zu einem mündigen Bürger kommen, der entscheiden kann, wie du es eben gesagt hast, im Supermarkt, aha, pass auf, dann lasse ich jetzt halt das Süßgetränk oder das Lebensmittel mit dem zugesetzten Zucker einfach mal stehen. Ich glaube, wir brauchen auch ein Stück weit mehr Aufklärung, denn zum Teil nehme ich wahr, dass ein mündiger Bürger auch von unserem Staat gar nicht gewollt ist, sondern einfach nur, wir sagen dir, was du essen sollst, wir sagen dir, was du einkaufen sollst. Wir lenken das halt eher in die Richtung, dass da eher mehr die Industrie bevorzugt wird und man Angst um die Wirtschaft hat, anstatt zu sagen, ich möchte gerne gesunde Bürger haben.
Ja, ich habe das lange überlegt, Axel. Ich bin ja jetzt seit 25 Jahren hier in der Gesundheitsaufklärung, ja, über Seminare, Vorträge, über Bücher, über alles, was ich die letzten 25 Jahre gemacht habe. Und ich muss sagen, es hat ja nicht dazu beigetragen, dass wir die Diabetes-Inzidenz reduzieren. Es hat nicht dazu beigetragen, dass wir die Übergewichtsepidemie eingrenzen oder zurückfahren. Es hat nicht dazu geführt, dass wir chronische Erkrankungen eingrenzen. Und ich bin irgendwann zu dem Ergebnis gekommen, dass das einfach nicht ausreicht und dass der mündige Bürger eben doch nicht so mündig ist, wie er eigentlich sein sollte. Denn, und das ist letztendlich mein Fazit aus 25 Jahren, wir erreichen immer die gleichen Leute. Das sind die Leute, die jetzt auch unseren Podcast hören. Die hören auch den nächsten Podcast. Die sind gesundheitsinteressiert. Die sind neugierig. Die wollen das in ihrem Alltag umsetzen oder sie wollen es auch lernen und lehren und weitergeben und so weiter. Nur, wir erreichen halt immer nur ein bestimmtes Milieu der Gesellschaft und wir erreichen 60, 70, 80% der Gesellschaft nicht. Denen ist das völlig Wumpe. Die nehmen das, was die Werbung verspricht. Die haben keine Ahnung, was das im Körper stoffwechselphysiologisch macht. Denn vielleicht hier für den Zuhörer nochmal ganz klar gesagt, und deswegen auch der Ansatz Zuckersteuer auf Erfrischungsgetränke in Anführungsstrichen. Ich weiß nicht, wo diese Erfrischungsgetränke uns erfrischen. Das ist eigentlich nur die Kohlensäure, die das Gefühl vermittelt. Flüssigzucker hat es in der Evolution des Menschen nie gegeben. Natürlich haben wir immer Zucker gegessen. Wenn Obst am Baum hing, wenn Obst reif war, wenn wir in der Lage waren, zum Beispiel mehrere Äpfel auf einmal zu essen, dann haben wir eine gewisse Menge an Fruchtzucker zum Beispiel aufgenommen. Aber wir haben diese Fruchtzuckermenge nie in flüssiger Form in uns reingekippt. So wie das heute Schüler, Jugendliche, ja, im frühen Alter schon machen und dadurch natürlich eben dieser Prädiabetes sehr, sehr früh angelegt wird. Ich gebe mal ein Beispiel. Es gibt eine schöne Studie aus China. In China hat sich ja der Lebensstil dramatisch schnell verändert. Da sind heute 10-jährige Kinder in den Millionenstädten, haben heute schon Arteriosklerose. Und das hängt natürlich nicht nur mit der Ernährung und nicht nur mit dem Zucker zusammen, sondern auch natürlich mit Fahrstühlen, mit, dass die Leute sich weniger bewegen und so weiter, haben wir ja alles schon x-mal thematisiert. Aber die Ernährung und diese zugesetzten Zucker und Zuckerarten, die machen uns das Leben eben schwer, wenn es darum geht, die Bevölkerung gesünder zu machen. Und gesünder bedeutet ja dann auch weniger Ausgaben im Gesundheitswesen. Wir haben aber immer mehr Ausgaben im Gesundheitswesen und leider profitiert da eben eine Krankheitsindustrie davon, ja, die immer mehr Medikamente baut, um immer mehr Symptome zu unterdrücken, aber nicht wirklich an der Wurzel des Übels heranzugehen. Und deswegen habe ich mich so ein bisschen aufgeregt über diese Empörungswelle. Ja, die läuft dann eine Woche durch die sozialen Medien und dann nächste Woche sucht man sich wieder was anderes. Ja, ich lehre das Thema jetzt seit 25 Jahren. Jeder, der bei mir ausgebildet wurde, kennt den Unterschied zwischen Glukose und Fructose. Ich habe einen großen wissenschaftlichen Artikel darüber geschrieben, um das zu erklären, warum die Evolution eben keinen Flüssigzucker für den Menschen bereitgehalten hat. Ja, das haben wir so in der Form nie konsumiert. Das ist erst mit der Erfindung von Cola, von Mezzomix, von Sprite und wie diese ganzen Dinge heißen. Was ich schon verstehe in der Diskussion, denn Herr Klingbeil hat ja dann gesagt, der nun mal unser Finanzminister ist, hat gesagt, naja, da müssen wir jetzt auch direkt also diese ganzen Zero-Getränke mit integrieren. So, das versteht natürlich der Verbraucher wieder nicht, wieso Zero, jetzt esse ich schon keinen Zucker mehr oder trinke keinen Zucker mehr und jetzt wird das auch noch besteuert. Ja klar, ihr wollt ja nur mehr Einnahmen für den Staatshaushalt generieren. Ja, den Verdacht kann man immer haben, den habe ich natürlich auch immer. Nur auf der anderen Seite wissen wir wissenschaftlich wiederum, wenn ich also Aspartam und andere Süßstoffe einbaue, was ja keine natürlichen Süßstoffe sind, sondern viele wie Aspartam sind eben synthetisch hergestellte, dass die zum Beispiel unser Mikrobiom verhageln, dass die unsere Darmgesundheit massiv beeinträchtigen. So, und das ist ja etwas, was wir auch nicht wollen. So, also ich weiß jetzt nicht, wie Herr Klingbeil das Thema inhaltlich versteht, ob er einfach nur sieht, aha, hier kann ich, keine Ahnung, 1 Milliarde mehr einnehmen. Wahrscheinlich ist das so. Auf der anderen Seite kann man aber auch wissenschaftlich argumentieren, dass alles, was letztendlich synthetisch zugesetzt wird, dass das grundsätzlich mal ein gesundheitliches Problem nicht sofort, nicht morgen, nicht übermorgen, aber im Laufe der nächsten Jahre entwickeln kann. Und gestern oder vorgestern habe ich ein Olivenglas aufgemacht mit grünen Oliven, ja, mit ein bisschen Salzlake zugesetzt. So, was steht auf der Verpackung? Die grünen Oliven, eins der wertvollsten Lebensmittel auf diesem Planeten, bekommen auf dem Nutri-Score, das ist diese Ampel, ja, wo man also Lebensmittel als gut und Lebensmittel als schlecht deklarieren möchte, bekommen ein fast rot. Ja, also ein Orange, ein Tieforange, ja, kurz vor der roten Schwelle. Und das nur, weil Oliven relativ fettreich sind und weil Oliven in Salzlake eingelegt sind. Also wenn ich das ein bisschen wegkippe und mir einfach nur die Oliven zu Gemüte führe, dann habe ich ein ganz tiefes Grün, aber kein Rot. So, und das ist, also wenn man da ernährungsphysiologisch oder wissenschaftlich rangeht, dann kann man eigentlich nur den Kopf schütteln. Das ist wirklich Verbrauchertäuschung.
Und dann geht es ja noch weiter. Mein bestes Beispiel ist nämlich, jetzt lass uns wieder zum Zucker zurückkommen. Ja, wir wollen eine Zuckersteuer haben auf Süßgetränke, auf den Orangensaft, auf den Frühstückssaft. Aber wenn du dir mal Salzgurken anguckst oder Gewürzgurken, wenn man da mal durch die Regale geht und hinten drauf schaut, dann werden bei Salzgurken Zucker zugesetzt.
Ja, klar.
Das ist für mich ein Unding, das kenne ich gar nicht. Meine Oma hat früher selber Salzgurken eingelegt. Ich weiß nicht, ich glaube, in ihrem Leben hat die nicht einen Esslöffel Zucker da reingetan. Ja. Das ist unglaublich. Und die Frage wäre, müssten wir dann auch Salzgurken und Gewürzgurken, müssten wir die dann auch mit der Zuckersteuer belegen? Ich hoffe schon.
Ja, es ist so, dass du Gurken natürlich nicht trinkst und das Gurkenwasser trinken dann vielleicht die Sportler, die keine Krämpfe haben wollen. Aber normalerweise würde man das ja jetzt nicht konsumieren, sondern man nimmt sich die Gurken raus und gut ist.
Ja gut, aber da ist auch ein Stück bisschen Zucker ist da auch drin, wenn die eingelegt sind. Ja, natürlich. Ja, natürlich. Klar.
Aber auf der anderen Seite, Axel, muss man ja auch überlegen, wo fange ich denn jetzt mal an? Und aus der wissenschaftlichen Brille betrachtet, gibt es da keine zwei Meinungen, dass Flüssigzucker konsumiert, in welcher Marke auch immer, wir wollen jetzt keine Werbung machen, dass das auf Dauer schädlich ist, wenn man parallel nicht auch noch Sport treibt. Ja? Also Sportler, die nehmen auch Flüssigzucker. Da fragt sich jetzt vielleicht der Otto-Normalverbraucher, ja, aber die können das doch vertragen. Ja, natürlich, klar, wenn ich also auf dem Niveau Tennis spiele, ja, und alle 0,2 Sekunden irgendwie ein Ball auf mich zurast und ich muss mich schnell bewegen, ja, denn es ist gut, wenn ich Flüssigzucker habe, weil anders kann man diese Leistung gar nicht bringen. Das Problem ist nur, wenn ich im Büro sitze, die Büroathleten, wenn die das gleiche Ernährungsregime durchführen, dann haben die auf Dauer ein Problem damit. So, von daher muss man Ernährung, Energiezufuhr und Bewegung, du bist ja heute Morgen auch wieder gerannt durch den Wald, muss man natürlich immer im Zusammenhang sehen.
Vor allen Dingen, was du sagst, bei, wenn man im Spitzensport sieht, dass die sich dann halt in den Pausen beim Tennis halt auch Flüssigzucker zuführen, das geht auch gar nicht anders. Also zum Beispiel Radfahrer in der Tour de France, die können die Menge, die die an Energie brauchen, um so ein Mont Ventoux raufzufahren mit 20 Stundenkilometern, können die Menge an Kalorien gar nicht mit Nudeln oder mit Butterbroten auf dem Fahrrad zu sich nehmen. Das ist gar nicht möglich. Genau wie Tennisspieler, die können ja nicht zwischendurch mal eine Viertelstunde Pause machen und sich eine Pasta essen, sondern die brauchen ja den Flüssigzucker, genau wie Marathonläufer, die halten ja auch nicht an, sondern die haben halt ein ganz, ganz, ganz ausgeklügeltes System, wie die halt ihre Kohlenhydrate zu sich nehmen.
Ja, aber jetzt ist die Sporternährung keine gesunde Ernährung, sondern es ist ein fauler Kompromiss, weil es eben bei der Sporternährung um maximale Leistungsfähigkeit geht und nicht um Darmgesundheit. Das Thema Darmgesundheit kommt dann danach. Das sind dann die Sportler, die dann zu mir in die Beratung kommen und sagen, boah, ich habe hier irgendwie totale Probleme mit meinem Gastrointestinaltrakt. Ja, das passiert dann zwangsläufig, wenn man sich eben nicht artgerecht ernährt, um maximale Leistungsfähigkeit zu erzielen. Aber es ist wie ich vorhin sagte, es ist einfach ein Kompromiss, den sich wirklich niemand von unseren Zuhörern, von unseren Zuschauern abgucken darf. Ja, absolut. Ich sage es hier nochmal klipp und klar. Schaut euch bitte keine Ernährungsempfehlungen aus dem Spitzensport ab, wenn ihr zweimal in der Woche ins Fitnessstudio geht.
Auf gar keinen Fall. Jens, lass uns zurückkommen zum Zucker. Du hast eben kurz angedeutet Historie und auch den Herrn Klingbeil angesprochen, der natürlich die Zero-Getränke besteuern will, um mehr Einnahmen zu generieren. Ich sage das ganz am Anfang, ist es wirklich eine Steuer, um eine gesündere Bevölkerung zu bekommen, oder will der Staat einfach nur Geld einkassieren? Und früher, also was kaum einer weiß und ich auch am Anfang nicht wusste, wir hatten hier in Deutschland über 150 Jahre eine Zuckersteuer. Und zwar ist die 1841 schon eingeführt worden. Aber damals nicht wie heute in der Gesundheitsdiskussion, sondern als reine Fiskalsteuer, denn die Steuer wurde auf Rübenzucker, du hast es eben gesagt, Zucker aus Rüben, aus Rübenzucker erhoben. Und die war damals halt Zucker ein Luxusgut, 1841, und die Steuer diente ausschließlich, um Geld in die Staatskassen zu spülen. Und an Gesundheitsschutz hat damals noch gar keiner gedacht, war gar nicht so auf der Kette. Und wie du es auch gesagt hast, es gab 1841 auch noch keinen flüssigen Zucker. Und erst im Rahmen des EU-Binnenmarkts 1993 wurde diese Zuckersteuer in Deutschland zum 1. Januar 1993 abgeschafft. Finde ich auf jeden Fall ein interessanter Fact, den man hier mal so einbringen kann, denn eine Zuckersteuer gab es hier in Deutschland schon. Und die Diskussion, ob es Gesundheit oder ob es Geld in die Kassen spült oder beides, das nehmen wir jetzt noch ein bisschen auseinander.
Ja, aber auch da, Axel, sind wir wieder an dem Punkt der Polemik. Denn wenn ich mich so in die Bedrulle bringen lasse, politisch, dass ich sage, ich will auf gar keinen Fall irgendeine Steuererhöhung, und man deshalb diese Partei wählt, ja, dann darf sie dann natürlich in der Legislaturperiode auch keine Steuererhöhung machen. Dann muss man sich das Thema Zuckersteuer sparen, dann muss ich das 2029 auf den Plan rufen. Also hier auch mal die Bitte an jeden Politiker, der vielleicht diesen Podcast hört, bitte macht doch nicht permanent Versprechen, die ihr nicht halten könnt. Ja, das ist für mich eine Polemik, die schaut sich ja auch jeder ab. Ja, ich kann doch nicht vor der Wahl etwas 100% anderes sagen, als ich nach der Wahl letztendlich ausgestalte. Und das war vielleicht das große Geheimnis von Frau Merkel, dass sie so lange Kanzlerin war, dass sie eben solche Versprechungen gar nicht gemacht hat, dass sie auch gar keine großen Wahlprogramme hatte und so weiter, sondern ne, sie war einfach da und sie hat das mehr oder weniger im Griff gehabt, aber sie hat die Dinge dann nach der Wahl diskutiert und nicht vor der Wahl. So, wenn ich das vorher dann schon ausschließe, und jetzt kriege ich natürlich den Shitstorm ab, ist ja klar. Ihr habt gesagt, keine Steuererhöhung und jetzt auf einmal Steuererhöhung. Das verstehe ich, das ist Politik. So, aber rein wissenschaftlich macht das natürlich Sinn, das auch wieder einzuführen, nicht unbedingt mit dem Aspekt jetzt den Staatshaushalt zu finanzieren und Und da muss man ja fairerweise sagen, dass die Politik hier zwei Argumente ins Feld führt, nämlich auf der einen Seite die Bevölkerung gesünder zu machen, Fragezeichen, und auf der anderen Seite aber auch die GKV, also die gesetzliche Krankenversicherung, damit zu unterstützen. Und Axel, wenn es nach mir ginge und ich wäre der Gesundheitsminister, ich wäre da viel radikaler rangegangen. Ich hätte alle Lebensmittel, die ungesund sind, hätte ich in irgendeiner Art und Weise in Anführungsstrichen bestraft. Und alles, wo wir wissen, was gesund ist, hätte ich reduziert. So, zum Beispiel über die Mehrwertsteuer. Ich hätte die Mehrwertsteuer erhöht auf alle Süßigkeiten, nicht nur auf Flüssiggetränke. Und ich hätte die Mehrwertsteuer reduziert, weiter reduziert, vielleicht sogar auf null reduziert für Gemüse und bestimmte Obstsorten, die zuckerarm sind.
Ja, und das ist meiner Meinung nach ein wirklich guter Ansatz. Es wäre nämlich meine Frage gewesen, was du von so einer Idee hältst, denn dann bräuchte man auch gar nicht über eine Steuererhöhung zu reden, weil man könnte das ja, wenn man das ausrechnet, ich weiß es nicht, aber das könnte man wahrscheinlich so gegenfinanzieren, wenn man sagt, ich erhöhe die Steuer auf Süßigkeiten oder auf süße Getränke, auf Süßwaren und genau. Ich schraube sie auf null oder immer weiter runter auf Paprika, Avocado und Tomaten, dann würde vielleicht auch ein Anreiz entstehen, eher da mal zuzugreifen.
Ja, und ich wäre jetzt nicht verdächtig, die Steuern zu erhöhen, genau. Weil ich sie auf der anderen Seite dann reduziere.
Genau, dann wäre das meinte ich ja, ne? Dass man das vielleicht ausrechnen, dass man ausgewogen und dass man das gegenrechnen könnte. Ne?
Auf der anderen Seite, Axel, das, was ich vorhin gesagt habe am Anfang, nach der Erkenntnis von 25 Jahren Beschäftigung mit diesem Thema, ich habe auch eben das Gefühl, dass man jetzt damit anfangen muss. Ja. Ja, wissenschaftlich haben wir alles auf dem Tisch. Wir müssen das nicht mehr diskutieren. Ja, das ist alles relativ klar. Und deshalb macht es schon Sinn, bei den Erfrischungsgetränken, bei den Flüssigzuckern jetzt mal anzufangen, weil das ist etwas, was der Mensch wirklich nicht braucht. Und von daher ist die Grundidee zu sagen, alles, was 4,5 Gramm pro 100 Milliliter hat, da gibt es keine Abgabe. Es geht ja eigentlich auch gar nicht um eine Zuckersteuer, ja, eine Steuer, die wir bezahlen, sondern es geht um eine Abgabe, die die Hersteller entrichten müssen, wenn Produkte über einen gewissen Schwellenwert kommen. Also eigentlich ist das der Begriff Zuckersteuer auch nicht richtig. So, also die Idee ist im Moment, alles, was unter 4,5 Gramm pro 100 Milliliter zugesetzten Zucker, nicht natürlichen Zucker, sondern zugesetzten Zucker dazugegeben wird von der Industrie, das hat keine Abgabe. Was 4,5 bis 7 Gramm zugesetzt wird, hat eine Abgabe von 26 Cent pro Liter. Und was 7 bis 10 Gramm bedeutet, sind 32 Cent pro Liter. Und alles über 10 Gramm bekommt dann die Höchststrafe sozusagen. Das sind dann 38 Cent pro Liter. Und wenn man sich jetzt die Getränke anschaut, Cola über 10 Gramm, Energy Drinks über 10 Gramm, Sirup, Konzentrationsgetränke, die man ja zum Beispiel auch in jedem Fitnessstudio sieht, ja, wo man sich diesen Sirup dann kostenfrei sozusagen in seinen Becher laden kann. Ja, das gehört für mich abgeschafft. Ja, also niemand, der eine Stunde Fitnesstraining betreibt, braucht da ein Sirupgetränk. Das ist einfach totaler Wahnsinn, dass wir sowas anbieten, ja.
Jens, immer wenn du das sagst, da muss ich eingreifen, weil wir ja immer über die, auch über unsere Historie, wenn wir uns erinnern, wir sind aus der Schule gekommen, um 12, 1 Uhr, Hausaufgaben gemacht, 2, 3 Uhr, und dann waren wir bis 7 Uhr auf dem Bolzplatz. Ohne Rucksack, ohne Handy und ohne 5 Liter Flüssigkeit. Ja, wir kamen völlig fertig nach Hause und haben erst mal was getrunken.
Kein Elternteil drüber nachgedacht damals.
Keiner drüber nachgedacht und wir haben es überlebt und es ging es gut. Ja?
Ja. So, wenn wir mal weiter die Liste durchgehen, ja, Sprite 7,9 Gramm, Mezzomix 7,9, also 8 Gramm. Das wäre dann jetzt so die zweite Schwelle. Und bei reinen Fruchtsaftgetränken, ja, wo kein Zucker zugesetzt wird, sondern wo man ja hier sehr, sehr konzentrierte Obstsorten dann mit Wasser anreichert und so weiter. Gibt es auch nochmal Unterschiede. Also reine Fruchtsaftgetränke und dann diese Fruchtsaftkonzentrate, sind ja auch zwei verschiedene Produkte in Anführungsstrichen, haben so etwa zwischen 8 bis 12 Gramm. Also liegen hier auch deutlich über der Schwelle. ernährungsphysiologisch gesehen würde ich sagen, da musste man eigentlich auch eine Zuckersteuer erheben. Warum? Weil wir ja Obst essen und nicht trinken. Ich sage das in jedem Seminar, ich sage das jedem Patienten, Kunden, Klienten, bitte essen Sie das Obst und trinken es nicht. Ja, du kannst dir, wenn du willst, mit Smoothies über ein paar Monate kannst du dir einen Prädiabetes holen. Das ist relativ einfach. Du hast zwar das Gefühl, dass du jetzt wahnsinnig viel Orangen, Äpfel und so weiter, aber die Menge an Zucker ist einfach viel zu hoch, weil du viel zu wenig Ballaststoffe isst. Wenn ich einen Apfel esse, habe ich die Ballaststoffe dabei. Ich habe eine ganz andere Struktur in einem Apfel als in einem flüssigen Apfelsaft. Deswegen, man kann mal eine Apfelschorle trinken nach dem Sport. Wunderbar. Na, dann habe ich ein Elektrolytgetränk. Alles kein Thema. Aber wenn ich keinen Sport getrieben habe und ich stelle mir dann so ein Fruchtsaftgetränk auf den Schreibtisch in der Hoffnung, ich würde dann ja auch Vitamin C und was auch immer aufnehmen, das ist die falsche Message. Weil das einzige Getränk, was der liebe Gott oder die Evolution des Menschen für uns vorgesehen hat, ist H2O, Wasser. Wasser plus Mineralstoffe. So, mehr nicht. Keine Energie. Flüssigkeit heißt eigentlich keine Energieaufnahme. So, das heißt, wenn man den Kaffee ohne Zucker trinkt, wenn man den Tee ohne Zucker trinkt, dann ist das eine Flüssigkeit. Wenn ich aber einen Teelöffel Zucker reinkippe, dann ist das eine Mahlzeit. Und das müssen da draußen die Menschen halt einfach verstehen. Und deswegen kann ich die Debatte durchaus verstehen, dass man jetzt auch über Fruchtsaftgetränke diskutiert. Man will ja die Fruchtsaftgetränke rausnehmen, weil man sagt, da ist kein zugeführter Zucker im Spiel. Nichtsdestotrotz hast du natürlich eine gewisse Menge an Zucker. So, und die ist nicht unerheblich, 8 bis 12. Da liege ich also im Bereich von Cola, von Sprite und ähnlichen sogenannten Erfrischungsgetränken.
Wir waren ja eben bei der Historie, Jens, und das, was du jetzt gerade vorgestellt hast, da wollten wir ja auch noch mal kurz reingucken. 2018 hat Großbritannien ja sowas eingeführt, und die Werte, die du gerade genannt hast, die orientieren sich an den Werten von Großbritannien. Die unterscheiden sich um 0,5 Gramm Zucker je 100 Milliliter, die du gerade genannt hast. Lass uns mal darauf schauen, auf Studien. Du hast es eben erwähnt. Hat sich denn in Großbritannien, oder kann man sagen, dass sich durch die Einführung einer gestaffelten Zuckersteuer in Großbritannien irgendetwas geändert hat? Also im Gesundheitsverhalten, in den Gesundheitsdaten der Briten?
Ja, vielleicht müssen wir noch einen Schritt noch mal kurz zurückgehen. Also warum ist überhaupt diese Debatte mit der Zuckersteuer jetzt aufgekommen? Das hing ja damit zusammen, dass die ehemalige Gesundheitsministerin, die ja nur ein paar Monate Gesundheitsministerin war, dass die eine Finanzkommission Gesundheit ins Leben gerufen hat. Und diese Finanzkommission Gesundheit hat 66 Vorschläge gemacht zur Stärkung der Prävention. So, und einer dieser Vorschläge aus diesen 66 war eben das Thema Zuckersteuer in Anführungsstrichen zur Stabilisierung der GKV-Finanzen. So, eine einzige Maßnahme aus 66, die man auch durchaus nachvollziehen kann. Also wenn ich da gesessen hätte in so einer Kommission, hätte ich das Gleiche gesagt. Ja, so wie man Rauchen anders besteuert, ja, weil wir wissen, es ist gesundheitsschädlich, so müssen wir eben auch immer mehr verstehen, dass Zucker ähnlich wie Alkohol, ne, wenn man Bier trinkt, okay, aber wenn man 5 Bier am Abend trinkt, dann ist die Menge an Alkohol so hoch, dass es eben negative Gesundheitseffekte macht. Und über die Ausgestaltung kann man sich natürlich jetzt streiten. Das hat diese Kommission ja auch gar nicht wirklich diskutiert. So, das hat sie jetzt der Politik sozusagen auf den Tisch gelegt und gesagt, ja, überlegt mal, wie ihr das machen wollt. Die Engländer, die Briten haben das schon angefangen und sie haben bestimmte Erfahrungen gesammelt. Also zum Beispiel mit den Produktkreis. Welche Produkte integriert man jetzt in diese Sonderabgabe? Ich würde das eher Sonderabgabe nennen als Zuckersteuer. Welche Tarifstufen bauen wir jetzt ein? Lasst uns mal nach Großbritannien gucken. Wie haben die das gemacht? Wann wird das Ganze gestartet? So, da ist jetzt irgendwie 2028 in der Diskussion. Ich verstehe gar nicht, warum man es nicht 2027 direkt einführt. Und wenn man jetzt nach Großbritannien schaut, was hat sich in den Ich glaube, 18 wurde es eingeführt, 19 war dann das erste Jahr. Also jetzt haben die so 6, 7 Jahre praktisch, die man überblicken kann. Diese herstellernahe Abgabe auf Zucker, gesüßte Erfrischungsgetränke wurde in Großbritannien gestaffelt, genauso wie wir das gerade eben kurz erklärt haben, organisiert. Und die britischen Politiker haben gesagt, wir wollen nicht die Bevölkerung besteuern, sondern wir wollen die Hersteller ins Boot nehmen. So, und das ist ja erstmal eine gute Idee. Und da hat man dann in England die sogenannte Soft Drink Industry Levy ins Leben gerufen. Seit dem 6.4.2018 ist diese Verordnung oder weiß gar nicht, ob es ein Gesetz ist, kann sein, dass es ein Gesetz ist, wurde das ausgerollt und eben nur für abgepackte alkoholarme Getränke, die zugesetzten Zucker und auch Honig haben. Ne? Honig ist auch letztendlich Zucker, sollte jeder auch wissen, 90% im Honig ist letztendlich weißer Haushaltszucker. Und ja, dann hat man das so ein bisschen, das ist bei uns jetzt noch nicht in der Diskussion, es darf höchstens 1,2% Alkohol enthalten, denn dann ist es eher wieder ein alkoholisches Getränk. Und man hat ungesüßte Frucht- und Gemüsesäfte hat man hier ausgenommen. Man hat zu Anfang auch pflanzliche Milchersatzprodukte ausgenommen. Hat dann aber im Laufe der Zeit gesehen, dass man diese Verordnung nochmal wieder adjustieren muss, also nochmal wieder anpassen muss. Und so hat man dann eben in der Novelle hat man nochmal wieder neue Dinge mit hier hineingenommen. Zum Beispiel Getränke mit Stevia, Sucralose und Aspartam hat man erst ausgenommen. Jetzt ist es auch in Großbritannien in der Diskussion. Man hat aber auch Sirupkonzentrate, nee, stimmt nicht, Sirup und Konzentrate für Schankanlagen hat man auch integriert. Also man hat praktisch alle Zero-Getränke rausgenommen und das ist ja jetzt gerade bei uns in der Diskussion, ob das noch dazugenommen werden soll oder nicht. Letztendlich ging es aber darum, Anreize zu schaffen, dass Hersteller den Zuckergehalt in ihren Produkten reduzieren und dann den Zuckergehalt unter diese Schwellen sozusagen bringen, wie wir gerade gesagt haben, 4,5 Gramm. Das hat nämlich jetzt Großbritannien eingeführt. Die hatten erst die 5-Gramm-Schwelle und jetzt haben sie ab 2028 die 4,5-Gramm-Schwelle definiert, um das immer weiter letztendlich abzusenken. Ne, das ist ja auch eine gute Idee, die Bevölkerung so nach und nach an weniger Zucker zu gewöhnen. So, und was hat das für Effekte gehabt? Es hat letztendlich zwei Effekte gab, wobei wir die Gesundheitseffekte noch nicht so ganz genau sehen können, jetzt statistisch und epidemiologisch. Aber der Effekt der Industrie ist relativ eindeutig, denn die Industrie musste ja sehr schnell handeln, weil sonst wären Produkte eben teurer geworden. Man hätte ja natürlich dann die Abgabe 1:1 an den Konsumenten weitergeben können. Und da wäre ja die Frage gewesen, ob da nicht der Absatz von bestimmten Produkten heruntergeht. So, das heißt, was hat man gemacht? Man hat eine sogenannte Reformulierung gemacht. Reformulierung, man hat einfach das Rezept so verändert, dass man unter diesen Schwellen liegt oder in diese mittleren Schwellen kommt, sodass eben die Abgabe geringer ist. Und das hat dazu geführt, dass der Gesamtzuckerabsatz über Softdrinks um 35% gesunken ist. Was ja erstmal eine gute Tendenz ist. Die Reduktion insgesamt des Zuckergehaltes in Erfrischungsgetränken ist um etwa 28% reduziert. Und um ein Beispiel zu nennen, die Handelsgruppe Spar hat letztendlich alle Produkte, die sie im Laden hatten, reformuliert. 11 Getränke haben sie reformuliert und haben dafür gesorgt, dass diese Getränke nur noch unter der 5-Gramm-Schwelle verkauft werden. Ja, das hat auf der Produktebene der Energy Drinks und der Cola-Produkte, die sehr zuckerreich sind, dazu geführt, dass eben die Preise direkt weitergegeben wurden. Also die Abgaben wurden direkt weitergegeben. Mit anderen Worten, Energy Drinks und Cola-Getränke sind teurer geworden. Was ist dagegen zu sagen?
Erstmal gar nichts, natürlich. Und die Effekte zeigen sich ja auch in anderen Ländern, ne? Nicht nur in Großbritannien, sondern in Mexiko hat das zum Beispiel dazu geführt, dass es einen besonders starken Effekt auf den Konsum hat. Also da werden weniger von diesen Süßgetränken konsumiert, weil, wie du sagst, wird weitergegeben und es ist natürlich teurer. Es ist natürlich die Debatte auch immer wieder, ob es dann auch sozial schwächere Gruppen trifft, die sich das dann vielleicht nicht mehr leisten können. Aber das muss man dann hier auch abwarten, die Diskussion, wie sich das als das dann entwickelt.
Wenn wir jetzt auf die Gesundheitseffekte reflektieren, dann sieht man in Großbritannien vor allen Dingen einen großen Effekt, der ist jetzt relativ klar sichtbar, und das ist der auf Karies. Karies bei Kindern. Denn die kariesbedingten Zahnextraktionen haben deutlich abgenommen. Zwar bei Kindern von 0 bis 18 Jahren um 12%, da haben wir uns nochmal ein bisschen aufgedröselt, 0 bis 4 Jahre um fast 30%, 5 bis 9 Jahre, da war es dann deutlich weniger, unter 10%, und bei den 15- bis 18-Jährigen, da hat man dann keinen eindeutigen Effekt mehr gesehen. Aber man sieht halt, dass bei kleinen Kindern die Zahngesundheit sehr stark unter Zuckergetränken leidet. Und Zähne, wir denken ja immer, das liegt am Flur, ja? Also Flur ist total wichtig, damit Zähne aushärten und so weiter. Aber man hat den wichtigsten Faktor, der für die Zahngesundheit elementar ist, einfach immer außen vor gelassen. Ne? Fragt man Zahnmediziner, ja, und die sagen, okay, Flur ist ganz wichtig für den Zahn.
Fluorid.
Haben wir ja auch schon in dem Podcast thematisiert. Und Zucker, ja, das ist ja Ernährung, dazu sagen wir nichts. Betrifft aber natürlich viel, viel stärker als jetzt irgendwie ein Fluoridmangel. Das kann man ja sehr, sehr kritisch sehen, haben wir auch in dem Podcast schon thematisiert. Von daher würde man die zuckerhaltigen Getränke bei den Kindern jetzt deutlich reduzieren, und das wird wahrscheinlich bei uns der erste ähnliche Effekt sein. Dann haben wir auf jeden Fall dort weniger Zahnextraktion. Und das ist ja nur der Anfang.
Meinst du auch, dass wir auch einen Effekt bekommen würden auf Adipositas, auf Diabetes, Prädiabetes, Diabetes Typ 2?
Also ich glaube, dass das nicht weit genug geht, diese sogenannte Zuckersteuer oder Zuckerabgabe, würde ich sie eher nennen. Es gibt Modellrechnungen für die ersten 10 Jahre in Großbritannien. Und da hat man hochgerechnet, dass Zahnkaries den höchsten Effekt hat mit ungefähr 270.000 weniger Fälle. Was natürlich schon eine massive Zahl ist. Aber bei Typ-2-Diabetes kommen sie auf 12.000 Fälle, bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen auf 3.800 Fälle und bei Krebserkrankungen auf 350 Fälle. Das ist natürlich jetzt Modellrechnung. Wir haben ja in Corona gesehen, dass die Modellrechnungen dann deutlich daneben liegen können. Ja. Von daher wissen wir das noch nicht ganz genau. Aber wenn es weniger Fälle geben würde, dann hätte man natürlich auch deutlich weniger Gesundheitsausgaben. So. Und wir wollen immer gerne das maximale Ergebnis, ja, aber hier geht es ja erstmal darum, überhaupt den Weg zu beschreiten, den Prozess einzuleiten. Und dann eben nach 5, vielleicht nach 10 Jahren zu sehen, okay, in Deutschland hat sich das so und so entwickelt. Und da muss man eben nachjustieren. Ja? Nur man muss irgendwann mal anfangen, so wie wir das auch mit der Rente ja nie angefangen haben. Während nordische Länder schon längst die kapitalgedeckte Rente eingeführt haben, diskutieren wir jetzt darüber, wo die Skandinavier schon fast 20 Jahre davon profitieren. Und ich habe gelesen, etwa 500 bis 700 Euro mehr Rente bekommen als im Durchschnitt in Deutschland.
Ja.
So. Wir sind einfach immer viel zu spät.
Und wenn wir jetzt noch bei der Zuckersteuer auch noch die Bewegung integrieren, ich glaube, dann wird da so langsam ein kleiner Schuh draus.
Ja, und dann sind wir bei dem Thema, was wir beim letzten Mal gesprochen haben, nämlich wo haben wir auf der Welt Vorzeigestaaten, die Gesundheit belohnen? Da kann ich nur jedem Zuhörer sagen, hört euch nochmal die Folge an, wo wir das thematisiert haben. Axel, ich weiß nicht mehr genau, wie die Folge hieß.
Jens, das war in unserer Folge, wo wir uns über die neue Gesundheitsreform oder über dieses Beitragsstabilisierungsgesetz unterhalten haben, wo wir gefragt haben, wer am Ende die Zeche zahlt. Und da hatten wir Singapur als Beispiel für ein wo gesundheitsförderliches Verhalten belohnt wird. Und da könnt ihr gerne nochmal reinhören. Und ja.
Ja, würde ich dringend empfehlen, sich das nochmal anzuhören, weil das ist ein spannendes Konzept, weil wir, und das haben wir ja schön rausgearbeitet auch in dieser Folge, weil dadurch wirklich gesundheitsförderliches Verhalten, das muss man natürlich definieren, das ist schon klar, gefördert wird. So nicht Krankheitsverhalten bestraft wird. Ja, das kriegen wir moralisch, ethisch, gesellschaftlich nicht durch. Deswegen würde ich auch den anderen Weg gehen. Aber das muss man ja irgendwann mal anfangen und dann kann man immer wieder nachjustieren und nachverbessern. Und so sehe ich das eben hier auch als Teil einer kompletten Gesundheitsstrategie, eben diese Zuckerabgabe. Ich würde sie auch wirklich nicht mehr ab heute Zuckersteuer nennen, weil das impliziert, dass jeder Verbraucher denkt, er würde jetzt eine Steuererhöhung bekommen auf Erfrischungsgetränke. Und das stimmt nicht. Es geht um eine Abgabe, die die Hersteller entrichten, was dazu geführt hat, dass bei hochzuckerreichen Getränken, wie ich gerade gesagt habe, eben bei Energy Drinks und bei Cola und so weiter, dass da die Preise natürlich drastisch nach oben gegangen sind. Und das war in Großbritannien eben so, da haben die Abgabe sozusagen 1:1 weitergegeben. Das führte dazu, dass dort Cola 140% Steigerung hatte. Also das finde ich jetzt als Ernährungsexperte jetzt nicht dramatisch, weil dadurch wird natürlich auch dann der Absatz vermutlich reduziert. Die Leute überlegen sich dreimal, ne, nehme ich vielleicht das eine oder andere Getränk besser als, ja, und darum geht es ja letztendlich auch.
Ich denke, es ist ein Anfang und wir werden die Diskussion auf jeden Fall weiter verfolgen. Nichtsdestotrotz, ganz wichtig auch neben dem Verzicht auf Zucker, auf hochverarbeitete Lebensmittel, natürlich auch Bewegung in den Alltag zu integrieren. Aber das wisst ihr ja, wenn ihr unseren Podcast hört, der Lebensstil macht. Und von daher vielen Dank, Jens, für deine Expertise auch heute wieder. Vielen Dank euch da draußen fürs Zuhören. Wenn ihr es noch nicht gemacht habt, lasst uns ein Like da, bewertet uns, gebt uns eine 5-Sterne-Bewertung, wo immer ihr uns hört. Dafür danken wir euch ganz herzlich und bleibt uns gewogen. In 2 Wochen sehen wir uns wieder und vor allen Dingen bleibt gesund. Bis dahin, macht's gut, ciao und tschüss.
Das war's für heute. Danke, dass du wieder mit dabei warst. Wenn dir unser kritischer Blick auf Gesundheitsthemen gefällt, dann abonnier uns doch gleich, damit du keine Episode mehr verpasst. Bis zum nächsten Montag. Bleib gesund, neugierig und lass dich nicht von jedem Heilsversprechen blenden. Prüfe genau, was dir versprochen wird und nimm deine Gesundheit selbst in die Hand.